es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt mit irgendwelchen Leuten privat zocke oder wenn ich weiß, ich bin im Stream, dann habe ich vielleicht nicht gerade so ein Mundwerk wie ein Waschweib und rülps nicht ins Mikro und erzähl irgendwas von Stuhlgang oder so. Was man halt so normal macht.
Ja. Ja, gut, ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter sich über Funk dann über Stuhlgang unterhalten. Kann natürlich auch sein, ne? Oh, pfeif mal ab, ich muss kacken, irgendwie so.
Hier sind Georgia und Tobias und wir melden uns direkt aus unserem Dreiraumzelt. Zusammen beleuchten wir aktuelle Geschehnisse, grundlegende Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewehr.
Bonjour, bonsoir, salut, ça va?
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Gott, es ist heiß, es ist Sommer. Wir sind wieder da.
Ja, kurz zurück aus der Sommerpause.
Ich hoffe, ihr habt uns alle vermisst.
Wehe, wenn nicht.
Gibt's Stress.
Ja, aber irgendwas fehlt mir momentan, muss ich sagen.
Ja, ne? Ich weiß gar nicht, was ich im Fernsehen schauen soll.
Ja.
Das war auch tatsächlich, ganz im Ernst, ich habe gestern so dieses, es ist 18 Uhr, wir müssen Fernseher anmachen. Man hat das Gefühl, man verpasst was.
Ja, es ist wirklich so. Und ich habe ja den glücklichen Umstand, dass ich im Homeoffice arbeite. Das heißt, ich kann dann auch die 15 Uhr Spiele natürlich beiläufig, ohne mich drauf zu konzentrieren, bei der Arbeit gucken.
Hintergrundgeräusche.
Und, genau. Und das fehlte auch schon. Und das war ja sogar im Laufe der Woche schon so, dass keine 15 Uhr Spiele mehr stattgefunden haben.
Sauerei, oder? Dass sie dann einfach so mehrere Spiele parallel laufen lassen, statt einfach so ein bisschen was zu strecken, sodass man halt möglichst viel davon auch mitbekommen kann. Ich will das ja nicht in der Wiederholung gucken.
Ja, aber das hat ja schon seinen Sinn, um dort Absprachen zu vermeiden, wenn entscheidende Spiele gleichzeitig stattfinden. Das sehe ich auch ein.
Dann mag's aber Sinn sein.
Ja.
Können wir die nicht einfach so bis zu der Zeit, so bis es okay ist, dass sie irgendwas von sich geben, so in so eine kleine Box stecken und sagen, das ist Wellnessurlaub?
Das könnte man versuchen.
Spa-Bereich, den sie nicht verlassen dürfen.
Ja. Ja, oder einfach irgendwo einsperren. Das muss ja nicht Spa-Bereich sein. Das kann man da kostengünstig lösen.
Ja, nee, die bringen viel Geld. Das ist ein Spa-Bereich, okay.
Ja, gut. Ja, wir sprechen natürlich über die WM im Hallenhalmer. Nein, natürlich über die Fußball-Europameisterschaft, die aktuell in Deutschland stattfindet. Und da wir ja beide wirklich eingefleischte Fußballfans sind, nicht wahr?
Ja, ich weiß, wer Gündogan ist und ich weiß, welche Rolle er in unserem Team hat. Yay!
Hey! Gut, die Aussprache des Namens, da feilen wir noch dran, aber
ja, das ist okay. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da nicht irgendeine Silbe irgendwie falsch mit im Kopf habe.
Naja, Ilkay Gündogan, schon richtig. Ja.
Das, was du gesagt hast.
Genau. Ja, also für mich, obwohl ich primär dem Vereinsfußball zugeneigt bin, was aktuell ein bisschen wehtut, da mein Verein gerade in die dritte Liga abgestiegen ist, aber schweigen wir drüber, ist das wie immer ein Fest. Ich verfolge die internationalen Turniere eigentlich seit der WM 94, so gut es geht und seit die ganzen, seit es möglich ist, insbesondere während der Arbeit, gucke ich so gut wie jedes Spiel eigentlich auch mehr oder weniger aufmerksam. Insofern, ja, für mich eine sehr schöne Zeit aktuell. Aber du meintest auch, dass du tatsächlich jetzt mal Fußball geguckt hast, ja?
Ja, ich gucke ja keine Bundesliga oder ähnliches, aber frag mich nicht seit wann, aber irgendwann hat es halt angefangen. Also ich gucke schon seit einigen Jahren WM, EM, Katar und Co. habe ich ausgelassen, aber ja. Zu diesen Großereignissen schalte auch ich ein.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch relativ üblich unter Leuten, die jetzt nicht ganz so bewandert sind mit Fußball. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so durch den in letzter Zeit doch eher ausbleibenden Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, aber das war ja zumindest seit 2006 eher wirklich so ein volksfestmäßiges Ding und Partystimmung überall. Natürlich 2006 mit der Besonderheit, dass die WM damals in Deutschland war, so wie jetzt eben auch die Europameisterschaft. Du lebst ja ein bisschen näher dran an tatsächlichen Spielorten. Hast du davon irgendwie was mitbekommen? Also ist das für dich jetzt irgendwie noch was anderes gegenüber anderen Turnieren, dadurch, dass das Ganze in Deutschland stattfindet?
Also aktuell in diesem Jahr nicht so viel, gerade auch, weil ich halt jetzt nicht mehr in der Großstadt wohne, nicht mehr in eine Großstadt rein muss täglich. Ja gut, ich bin halt relativ viel zu Hause jetzt gerade. Hm. Aber ich kann dir halt von EM und WM, die vorher bei uns waren, sagen, ja, man bekommt hier einiges mit. Ich habe ganz, ganz knapp das japanische Team verpasst. Ich muss mir Autogramme holen. Aber ja. Ja, ich musste zur Schule direkt, keine Ahnung, Luftlinie 200 Meter von dem Platz entfernt, wo die trainiert haben. Hm. Also ja, man bekommt da was mit, wenn man in die Stadt geht. Würde ich nach Köln reingehen, würde ich garantiert auch eine Menge mitbekommen davon, dass halt in Köln gerade was abgeht.
Höchstwahrscheinlich, ja. Also ich kriege hier leider gar nichts mit, ne, in Rostock. Also ich bin ja quasi zwischen Berlin und Hamburg und in Rostock ist ja Niemandsland, was das angeht. Insofern ist es für mich überhaupt nicht anders, außer dass ich jetzt die Stadien kenne, in denen gespielt wird, weil das halt ja Bundesliga- und Zweitligastadien sind. Ich war 2006 in Berlin am Tag des Finales. Das war wirklich eine außergewöhnliche Stimmung. So viele internationale Fans waren dann auch beim Empfang der deutschen Nationalmannschaft am Brandenburger Tor und so eine Geschichte. Nee, war es am Brandenburger Tor? Nee, eine Siegessäule. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auf der Fanmeile. Wir
sind unterwegs gewesen.
Ja, ja. Und das war damals schon ganz besonders beeindruckend. Und ich glaube, das dürfte auch heute so sein, insbesondere wenn internationale Fangruppen unterwegs sind. Manchmal auch weniger spektakulär. Also ich habe Verwandtschaft in Berlin. Da ist die österreichische Mannschaft, soweit ich weiß, hat da ihr Trainingszentrum aufgeschlagen. Und da treiben sich auch viele österreichische Fans rum. Da hat mir meine Verwandtschaft geschrieben, wie die Österreicher sich dort präsentieren.
Und, haben.
Ja, ich meine, es sind halt Österreicher. Ne? Ist vielleicht auch ganz schön für Leute, die gerne Kontakt mit Österreichern haben. Für die ist das bestimmt was Tolles. Aber ja, weiß ich nicht. Das war zur WM vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil da halt auch von anderen Kontinenten so viele Leute da waren. Hm. Aber ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Es ist schon, ohne es jetzt selbst mitzuerleben, ist schon irgendwie was Besonderes. Rein vom Gefühl her, dass das Ganze in Deutschland ist. Und passiert ja jetzt auch nicht so häufig, muss man sagen.
Nee. Ja, ich finde das auch definitiv schön. Auch wenn ich jetzt hier, wo ich aktuell wohne, so mitten auf dem Land, leider gar nichts mitbekomme davon, von der Stimmung. Aber ja, hier ist echt gar nichts. Hier ist ruhig, hier ist einfach nur Sommer.
Ich habe wirklich Bock, nach Berlin nochmal zu fahren, vielleicht wieder zum Finaltag. Ich habe leider keine Tickets bekommen, obwohl ich mich für so viele Spiele beworben habe. Aber da sich einfach rumzutreiben, gerade weil Sommer ist, ne, das ist ja auch dann noch was Besonderes, Unterschied zur WM in Katar, wo die Stimmung dann vielleicht nicht ganz so rüberkam, weil es halt mitten im Dezember war.
Naja, und es war Katar mit seiner großen Fußballhistorie.
Ja, gut.
Und den nicht gekauften Fans.
Ja, aber vom Erleben hierzulande, da macht das ja nicht so den Riesenunterschied, ob das jetzt gekaufte Fans sind und welche Historie Katar hat. Letztlich ist es ein internationales Turnier wie jedes andere mit gewissen Begleiterscheinungen. Aber auch hier hast du dann halt nicht so die Stimmung, so wie sich das seit 2006 eigentlich eingebürgert hat mit Public Viewing und so. Weiß ich noch, EM 2008 war so krass, wo dann einfach mal willkürlich irgendwelche Kneipen mit einem Beamer an die nächste Hauswand die Spiele projiziert haben und sich spontan dann einfach 100 Leute da versammelt haben. Sowas hast du halt im Sommer, ne? Sowas hast du dann eher nicht im Dezember.
Ja, wobei das halt bei denen Dezember ist, ist auch nicht so, dass man dann erfriert und im Winter man durch die Gegend rennt.
Ja, aber hier erfriert man. Hier würde das Public Viewing und so ja stattfinden.
Ach so, meinst du das, dass wir hier nicht so dieses Feeling haben, obwohl das da läuft? Und ja, ach, die WM in Katar, also ist die WM in Katar. Das sind so sehr viele Sachen, die nicht richtig sind.
Ja, das stimmt so. Ja, ansonsten, was ist so bisher dein Eindruck von der Europameisterschaft, so was das Sportliche angeht? Was denkst du über die taktischen Innovationen, die sich ergeben haben? Und
ich finde das krass mit den ganzen, hier diese ganzen Überwachungs, sage ich jetzt mal, Überwachungstechnik, die dahinter steckt. Ein Gyroskop im Ball und was weiß ich was alles. Es ist ja wirklich, wenn einer einen Millimeter vor dem anderen ist, ist er direkt schon so, nee, im Nachtrag, ja, der Dritte, der rückwärts gezählt den Ball hat, der war leider dann doch im Abseits, und aber halt nur um 2 Millimeter, deswegen zählt jetzt sein Tor nicht, tut uns leid. Ey, der Franzose, ich komme gerade nicht aus meinem Namen, ne? 3 Tore geschossen und keins hat gezählt.
War das Griezmann von den Franzosen oder hier Lukaku von den Belgiern?
Ja, Lukaku. Ach, ja, stimmt, ja. Belgier, gar nicht.
Stimmt, der hat kein einziges Tor bisher, obwohl er 3 Stück erzielt hat, ja.
Er hätte rein theoretisch 3. Und ich glaube, wäre das halt nicht so viel mit Technik jetzt ausgestattet. Sie hätten sie zählen lassen.
Wahrscheinlich. Ja, das ist halt so ein Thema, da ist man als Fußballfan so sukzessive rangeführt worden, seit es den Videobeweis gibt. Und ja, das ist alles höchst umstritten, nach wie vor.
Ich finde das auch im gewissen Maß ist das ganz nett, aber irgendwo nimmt das auch diese Spontanität, das nimmt auch diesen Lauf raus. Ständig wird unterbrochen und so, aber es ist halt nicht wie beim Football, wo halt sowieso immer nur, keine Ahnung, 10 Sekunden Spiel ist und dann halt wieder die nächste Unterbrechung.
Ja, es nimmt auch Emotionen raus, ne? Es ist alles ein bisschen fairer, aber es nimmt das schon raus, wenn du nach dem Tor grundsätzlich erstmal abwarten musst, ob da nicht noch ein Videobeweis kommt oder so. Ist zum Beispiel bei dem letzten, im letzten Spiel der Deutschen, glaube ich, wo das vermeintliche 1-0 für Deutschland schon eine ganze Weile gefeiert wurde und dann ein sehr unauffälliges Foul doch noch festgestellt wurde und das Tor zählt dann nicht. Ja, und du kannst nicht deinen Emotionen freien Lauf lassen.
Also ich finde das kleinlich und ich bin ja hier schon die Goldwaage. Also, ne, ich finde das hart an der Grenze.
Ja, es ist alles sehr umstritten. Ich glaube, dadurch, dass man dadurch einfach Fairness schafft und nicht mehr die Situation hat, dass irgendwelche Sachen entschieden werden und dann im Nachhinein dann durch Fernsehübertragungen rauskommt, ja, nee, das war eigentlich komplett unfair und aufgrund dieser Fehlentscheidung gehen Mannschaft X jetzt ein paar Millionen Euro flöten oder so. Da verstehe ich schon, dass man da größtmögliche Fairness und Objektivität reinbringen will, aber es nimmt dem Fußball halt schon was, so wie er vorher über 100 Jahre existiert hat. Ja, das ist wohl wahr. Ansonsten irgendwelche besonderen Erfahrungen, irgendwelche besonderen Favoriten, tolle Spiele gesehen oder irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist bisher?
Das letzte Spiel der Türken.
Das habe ich nicht gesehen, weil ich das Parallelspiel gesehen habe, Portugal gegen Georgien.
Es hat sich so gelohnt. Das war so ein Durcheinander, ein Chaos und so viele gelbe Karten, teilweise rote Karten. Also wir hingen echt da so, was zum Henker passiert da gerade? Warum? Da waren auch so viele unnötige Aktionen, wofür es dann halt gelbe Karten gehagelt hat. Ich weiß nicht, wie viel von beiden Seiten die Bänke an gelben Karten kassiert haben. Ich glaube, am Ende waren sie allein bei Spieler gelben Karten bei 16.
Ja.
Und dann haben sie sich nach dem Spiel, nachdem das abgepfiffen hat, auf dem Platz noch fast geprügelt und haben deswegen noch zusätzliche gelben Karten bekommen. Da sind im Nachhinein so viele Spieler gesperrt, also
ja.
Ich bin mir nicht sicher, was das sollte.
Ach, sowas hast du immer dabei, so ein richtig schönes Skandalspiel. Bei der WM war es, glaube ich, Argentinien gegen Niederlande. War das bei dieser WM? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich hätte es eigentlich auch ganz gerne gesehen. Ich glaube, dem Schiri ist das alles ein bisschen entglitten, aber ja.
Ja.
Ja, da könnte spannend sein, das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei dann zu verfolgen, weil ich glaube, da könnte sich Ähnliches ergeben, weil auf beiden Seiten vielleicht der ein oder andere Hitzkopf da ist.
Emotionen.
Ja, Emotionen. Andererseits sind das in der Regel erwachsene Männer, also die meisten.
Ja.
Gut, der eine Spieler von Spanien, der ist streng genommen kein erwachsener Mann, aber ansonsten eigentlich alle. Und die sollten ihre Emotionen vielleicht auch im Griff haben und nicht auf der Bank sitzend irgendwie rumpöbeln und dann verwarnt werden zu müssen.
Wenn sie ja wenigstens sitzen würden.
Ja. Tja, da kommt vielleicht hin und wieder doch ein bisschen so der Prolet im Fußball dadurch. Aber das ist etwas, was im Vorfeld auch ein bisschen eingeschränkt wurde. Das ist ja eine bedeutende Regeländerung im Fußball, im Weltfußball, die sich jetzt wahrscheinlich auch anderswo durchsetzen wird, wurde jetzt zur WM eingeführt, dass halt nicht mehr jeder Hinz und Kunz die ganze Zeit mit dem Schiri meckern kann.
Ja, das finde ich ist eine sehr gute Änderung.
Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt den Kapitänen der Mannschaften vorbehalten, mit dem Schiedsrichter zu reden. Die dürfen noch über Entscheidungen diskutieren, auch wenn das noch nie in der Geschichte des Fußballs irgendwas gebracht hat, mit dem Schiri über Entscheidungen zu diskutieren, weil der nicht sagen wird, ja, gut, wenn du es ja, so
stimmt,
sagst.
Das Handspiel war jetzt nicht so wichtig.
Ja, aber es ist zumindest nicht mehr so, dass dann 5 Spieler auf den Schiri losstürmen und ihm ihre Meinung sagen wollen.
Ja.
Die kriegen dann sofort eine Verwarnung und das ist eigentlich ganz cool. Bringt ein bisschen Disziplin rein.
Ich überlege gerade, bei welchem Team ist nochmal der Torwart, der Captain?
Unter anderem bei Italien. Donnarumma ist Kapitän.
Aber war das Donnarumma?
Ich meine, ein Torwart hat sogar Geld bekommen. Ich glaube, das war Donnarumma. Ja. Der hat Geld bekommen, weil er diskutiert hat, obwohl er Kapitän ist. Was aber regelkonform ist. Denn der muss einen Stellvertreter einen Feldspieler als Stellvertreter bestimmen.
Ja. Wo ich mir dann auch denke, warum machen sie es nicht wie Deutschland und sagen dann, okay, dann ist der Kapitän halt irgendjemand, der selber auf dem Feld ist.
Ja, das kann ja Gründe haben. Eitelkeit des Kapitäns, der nicht abgesetzt werden möchte, zum Beispiel. Keine Ahnung.
Ja, sie hätten halt echt jemanden im Vorfeld dann echt hinstellen sollen mit, ja, hier, das ist der Stellvertreter, der macht das jetzt, weil ja, das war ein Gelb. Das
haben sie ja gemacht, bloß der Torwart wusste das halt nicht, dass er trotz seines Status als Kapitäns dann nicht diskutieren darf. Er hätte sich mal die Regeln durchlesen müssen.
Ich glaube, dass er eigentlich die Regeln kennen sollte.
Ja, die werden ja immer komplizierter, ne? Ist ja nicht nur hier, da sind zwei Tore und dann schießt den Ball da rein und dann ist gut und das machen wir jetzt 90 Minuten lang.
Ja, das stimmt. Du musst auch noch gekonnt dich auf den Boden werfen, damit es nicht direkt als Schwalbe gepfiffen wird.
Das ist richtig. Gut, manche schaffen das nicht. Der eine Portugiese, dessen Name mir entfallen ist, der sich direkt eine Sperre aufgrund zweier gelben Karten für zwei Schwalben eingehandelt hat.
Ja, manche wollen halt nicht lernen, ne?
Selber schuld, aber das wird ja bestraft.
Ist aber auch gar nicht so falsch. Ich meine, wenn man schon so schlecht schwalbt.
Ja, ich finde, es sollte auch bestraft werden, wenn man das gut macht. Das ist ja unsportlich.
Ja, schon, aber es ist halt schwieriger nachzuweisen.
Ja, aber ist das ein Grund, nicht bestraft zu werden? Ich meine, wenn du einen besonders perfiden und ausgeklügelten Mord begehst, dann sagt man ja auch nicht, okay, das war schon ziemlich gut gemacht, oder?
Ja, nee, schon klar. Das müsste dann schon überführt werden. Und wenn derjenige dann halt offensichtlich Täter ist, dann ja. Aber du kannst ja nicht jeden auf Verdacht dann einsperren.
Ja, das stimmt.
Das meine ich halt. Also es könnte ja immer noch wirklich ein Foul gewesen sein an demjenigen, der deine Schwalbe so gekonnt umgesetzt hat. Es hat dann schwierig nachzuweisen.
Ja, gut, ist was dran.
Ich finde auch insgesamt, also sollten die einfach, ich weiß nicht wegen allem jedem Pups sich auf den Boden werfen und versuchen, ja, es ist strategisch, den Ball versuchen zu bekommen, aber total oft liegen die dann einfach irgendwo auf dem Rasen, wo offensichtlich war, dass da halt kein Foul war und lamentieren dann noch rum, wo ich mir denke, die paar Sekunden hättest du dir jetzt sparen können, da vorne fehlst du jetzt in der Deckung.
Ja, ach, das ist halt auch so ein Beispiel dafür, dass Fußballer irgendwie doch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dass das mit dem Fairplay-Gedanken einfach nicht so weit her ist. Ich habe da aus dem zweiten Spiel von Deutschland noch in Erinnerung, wie Kai Havertz im Strafraum lag, nachdem er irgendwie kurz berührt wurde und dann gesehen hat, dass das Spiel doch weitergeht und dann ganz schnell wieder aufgestanden ist. Das war kurz, ich glaube, das war kurz vor dem 1-0 für Deutschland. Das ist halt schon lächerlich und sowas könnte rein theoretisch auch bestraft werden.
Es ist wie diese schreienden Kinder im Laden, die sich auf den Boden werfen.
Ja, so ein
einfach
bisschen.
Liegen lassen, weitergehen.
So macht man das. Gut, manchmal stehen sie dann
nicht.
Die kommen
schon heulend hinterher.
Ja, manchmal halt nicht. Manchmal bleiben sie dann da. Aber dann kann man natürlich die Frage stellen, will man das Kind? Also will man wirklich, dass das bei einem bleibt, wenn das so durchdreht, dass es dann gar nicht mehr reagiert?
Stell dir vor, irgendwann kommt dann irgendjemand, ja, ich habe hier ihr Kind. Ja, es ist ihnen zugelaufen. Herzlichen Glückwunsch, ist nicht meins.
Ja. Ja, man kann das ja leugnen, dass es zu einem gehört.
Kann man versuchen. Nee, spätestens, wenn ich meinen Kindern sage, also wenn du jetzt nicht hört, dann geht die Mama jetzt alleine. Nein!
Oh, du musst doch nicht mal zählen?
Nee.
Oh, krass.
Hat natürlich die Kehrseite, wenn ich wirklich einfach mal, keine Ahnung, auf Klo will oder so und ich stehe auf, dann habe ich direkt zwei Schatten hinter mir. Die sind schon sehr anhänglich.
Okay, die Taktik ist also auch kontraproduktiv.
Ja, alles hat seine Kehrtseite.
Ja, gut, da muss ich mir zum Glück keine Gedanken drüber machen.
Nein, sofern du nicht vorhast, irgendjemanden von irgendeinem Fußballverein zu adoptieren. Und dem dann beizubringen, dass man keine Schwalbe macht und sich anständig verhält und auch brav wieder aufsteht und man nicht so eine Memme ist.
Gott, jetzt wo du das sagst, von dem einen Spieler von Spanien, von dem 16-Jährigen, da könnte ich echt der Vater sein. Ja gut, nicht nur von dem, ey. Manchmal, holy shit, ey.
Ja, die werden auch immer jünger, nachweislich.
Das Problem ist, dass man selbst immer älter wird.
Nee, in dem Fall würde ich echt sagen, ist das ein Problem, dass die immer jünger werden. Da habe ich heute noch einen Joko drüber geguckt.
Ja gut, dass ein 16-Jähriger auf dem Niveau spielt, das ist schon wirklich eine Ausnahme. Das gab's früher nicht.
Ich habe mir heute verschiedene Dokus von der Sportschau Fußball angeschaut. Unter anderem halt auch darüber, dass halt die Spieler immer jünger werden, halt Druck, dass das nicht so gut ist für so ja, physisch schaffen die das, aber alles andere ist halt noch nicht voll ausgereift und steht halt noch nicht so fest und dass das halt schwerwiegende Folgen haben kann und dass dann halt dieses, ja, aber dann gibt es ja einen Betreuer, der das handeln soll, ja. Wo dann aber auch so ein Betreuer sagt, ja, ein Betreuer auf mehr als 100 Leute schaffst du nicht, geht nicht.
Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, dass das einfach nicht hinhauen kann, wenn da Spieler mit 20 Jahren eigentlich auf der Höhe ihres Schaffens sind. Bellingham zum Beispiel, der, ich glaube, der ist 20, der ist ein absoluter Weltstar, gilt einer der weltbesten Fußballer und der ist halt komplett fernab der Realität. Und manche, ja, kommen mit dem Druck dann nicht so klar. Gab es in der Vergangenheit ja auch schon reichlich Beispiele.
Ja.
Sebastian Deisler im deutschen Fußball, ganz, ganz bekanntes Beispiel, der mit unter 20, glaube ich, so ziemlich zum Top-Talent rauserkoren wurde und daran am Ende zerbrochen ist.
Ich muss mal kurz gucken, ob das der ist, den ich meine. Nee, ich meine sogar noch einen anderen. Der kam auch in der Doku vor. Ich weiß aber gerade seinen Namen nicht mehr. Der ist auch halt dann in der späten Jugend quasi dann dran zerbrochen, weil das halt in dem frühen Alter noch nicht so geil ist.
Naja. Ja, die Probleme gibt es in der deutschen Mannschaft eher nicht so, abgesehen von Jamal Musiala und Florian Wirtz, aber die scheinen damit relativ gut umgehen zu können. Ansonsten, ja, meine Eindrücke bisher von der EM, was so das Sportliche angeht, bin ich nicht überrascht, aber durchaus erfreut, wie sich die deutsche Mannschaft bisher schlägt, auch wenn er alles ein bisschen nachgelassen hat nach dem fulminanten Eröffnungsspiel bei dem 5-1 gegen Schottland. Aber ja, ich würde sagen, man ist auf einem guten Weg. Und was mir auch besonders aufgefallen ist, und ja, das ist jetzt auch keine so exklusive Meinung, dass einfach manche Nationen, die als Favoriten auserkoren wurden, insbesondere England und Frankreich, und Belgien als ewiger Geheimfavorit sich anstellen, das kann man sich nicht angucken. Insbesondere die englische Gruppe ist eine einzige Katastrophe, auch was die Qualität der Spiele angeht. Insofern sehe ich da eigentlich doch ganz gute Chancen für die deutsche Mannschaft, wenn sie dann das voraussichtliche Viertelfinale, wenn alles glatt läuft, gegen Spanien überstehen. Denn leider, würde ich sagen, ist Spanien bisher so ziemlich die überzeugendste Mannschaft. Und da könnte dann der Traum vom Titel im eigenen Land ein Ende haben.
Ich muss gestehen, ich habe gar keinen Favoriten.
Ist auch schwer zu sagen. Also Spanien ist halt ewiger Favorit. Die sind, na gut, mittlerweile nicht mehr ewig, aber sind halt ziemlich gut in Form. Frankreich ist eigentlich die europäische Topmannschaft, hätte man gesagt, aber die haben bisher nicht so überzeugt. Und England haben halt sehr gute Spieler, aber einen sehr schlechten Trainer. Und leider spielen sie eher so, wie die Qualität des Trainers es verspricht. Eigentlich wären Frankreich und England so ziemlich die Topfavoriten gewesen, würde ich sagen, so rein objektiv.
Bei den Engländern fällt mir nur oft auf, dass sie ein bisschen brutal spielen.
Die spielen insbesondere sehr defensiv, was halt komisch ist, da sie sehr fähige Spieler haben. Und ich bin Fan von Georgien geworden. Die sind wirklich sehr cool. Haben einen krassen Torwart. Finde ich toll. Mamardashvili.
Ich überlege gerade. Der Torwart, der sich verletzt hat. War das nicht sogar im letzten Spiel?
Ich meine, das war ein Spiel, was ich nicht gesehen habe. Das könnte der von Tschechien gewesen sein.
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber boah, die arme Socke. Der hat sich halt verletzt, während der einen Ball gehalten hat. Aber ja, ich glaube, das war sogar, war das nicht Tschechien, Türkei?
Ja, ja, ich meine, der hat sich die Schulter gezerrt oder irgendwie sowas. Ich habe es leider nur gelesen, nicht gesehen. Aber ja,
ja, das war auch, wenn ein Versuch aufs Tor gemacht wurde, ne, egal von welcher Seite, dann sind die halt dahin gelaufen mit dem Ball, alles gut und schön. Die einen blocken, die anderen greifen an. Es wurde gefühlt jeweils dann 5-mal auf das Tor geschossen, wo der Ball jedes Mal irgendwie wieder in der gegnerischen Mannschaft gelandet ist, sodass wir nochmal ein Versuch gemacht wurde. Die ersten Versuche hat er dann halt geschafft zu blocken. Bei einem hat er sich dann halt reingeworfen, hat den Ball aber nicht zu fassen gekriegt, hat den halt rausgestoßen, ist dann aber beim Landen doof mit dem Ellbogenarm auf dem Boden aufgekommen, hat sich dabei halt die Schulter gestaucht und da wahrscheinlich irgendwas gezerrt oder sonst irgendwas. Ja. Konnte vor Schmerzen kaum noch weitermachen, hat dann halt noch versucht, den Ball irgendwie mit den Füßen abzuhalten, was überhaupt nicht mehr geklappt hat. Und das war dann das Tor, das gefallen ist.
Oh ja.
Und danach lag er dann halt auch nur noch mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Ecke und musste halt ausgetauscht werden, weil ging halt nicht mehr, ne? Unglücklich, dass dann so ein Tor zählt, wo der Torwart nicht alles gegeben hat.
Ja, gut, aber
steht halt nicht in den Regeln, ne? War kein Foul.
Genau, es ist halt nicht unter Einwirkung des Gegners passiert, insofern.
Ja, deswegen halt unglücklich, dass sowas dann auch noch ein Tor ist, das dann fällt, wo der Torwart echt sich quasi einen Arm ausgerissen hat, um den zu halten und es trotzdem nicht gereicht hat. Einfach weil er in sich ausgerissen hat.
Jetzt, gut, jetzt stelle ich, gerade ein Bild im Kopf, wie sich ein Torwart wirklich einen Arm ausreißt, um den anderen dann vielleicht ein bisschen zu verlängern.
Ich wollte gerade sagen, für die extra Reichweite.
Ja, da ist er aber wirklich selber schuld, dann muss man ja sagen.
Ja, also wenn man das für die extra Reichweite macht, ja.
ja, Jindřich Staněk von, also der Torhüter der Tschechen, habe ich gerade recherchiert. Das war gegen die Türkei.
Dieses Chaos-Spiel.
Ja, eventuell gucke ich mir das nochmal an. Ich habe bisher die deutschen Spiele mir alle nochmal in die Wiederholung gegeben, weil ich ein fucking Nerd bin. Aber vielleicht muss ich da nochmal ausgewählte Sachen, die ich verpasst habe, gerade bei den Parallelspielen, mir auch nochmal in die Wiederholung angucken. Ist ja noch genug Zeit, ne? Ist ja jetzt spielfrei. Ach nee, morgen geht's ja schon weiter. Also aus heutiger Sicht, wir haben gerade Freitag zum Aufnahmezeitpunkt. Wenn ihr das hier hört, dann wird Deutschland bereits 2-1 gegen Dänemark gewonnen haben und steht im Viertelfinale. Mhm. Das geht dann am Samstag weiter. Schön.
Ja, morgen endlich wieder aus dem Fernsehen.
Ja, das ist aber wirklich ein bisschen schade. So, ich finde, auch wenn das natürlich jetzt nicht in jedem Spiel um ultra viel geht, also klar geht's in jedem Spiel um was, ne, sind halt nur 3 Spiele in der Gruppenphase, aber es sind halt nicht so die entscheidenden Spiele wie in der K.O.-Phase. Trotzdem finde ich bei den Turnieren die Gruppenphase eigentlich immer mit am geilsten, weil du da halt wirklich die geballte Ladung Fußball hast. Bei der WM jetzt natürlich noch mit mehr Spielen. Ich glaube, bei der WM waren da sogar 4 Spiele am Tag. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei der EM jetzt zumindest die meiste Zeit 3 Spiele am Tag. Das ist halt erstmal über 2 Wochen lang so eine geballte Ladung Fußball nonstop. Also ich finde das schon enorm geil jedes Mal.
Ja, ist halt schade, dass es dann halt gegen Ende nicht mehr so viel sein kann.
Ja, ich meine, es braucht natürlich dann Pausen, ne, zur Regeneration. Da muss man denen ja mal zugestehen, den Herren.
Ja, sonst wird's ja auch langweilig. Stell dir mal vor, die könnten sich alle nicht erholen und dann dümpel die da auf dem Rasen rum.
Ja, könnte auch lustig sein, aber ja. Ja, und nächste Woche ist dann wieder frei, von Mittwoch bis, naja, Mittwoch und Donnerstag ist frei. Aber es sind immerhin 2 Tage. Unerträglich.
Ja, was macht man da nur? Ja. Die Dokus dazu schauen.
Ja, ich habe tatsächlich schon Fußball-Dokus geguckt. Ja, ich habe mir Dokus über Otto Rehhagel angeguckt, weil mir so langweilig war, weil ich irgendwas Fußballmäßiges brauchte. Oh. Naja.
Dann kann ich dir eine andere empfehlen. Die ist in der ARD-Mediathek, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ARD war das. Es nennt sich Einigkeit und Recht und Vielfalt.
Ja, habe ich gesehen. Finde ich sehr gut. In dem Zuge würde ich auch Schwarze Adler empfehlen. Das sind Doku von vor 2 Jahren oder so, die sich mit grob vergleichbaren Thematiken befasst. Das könnte man ja fast als Überleitung nehmen zu einem weiteren Thema, was wir ansprechen wollen. Denn in der Doku geht es ja unter anderem oder primär um die Vielfalt in der deutschen Nationalmannschaft. Vielfalt im Hinblick auf die, sagen wir mal, ja, auf die ethnischen Hintergründe der Spieler, die Migrationshintergründe oder einfach schlicht das Aussehen. Ich erinnere mich da an ein Interview aus dieser Doku von einem älteren oder mit einem älteren Typen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, was er da gesagt hat, aber ich hätte in die Tischkante beißen können bei so viel Idiotie. Ja, die Grundaussage dieses Typen in der Doku war halt, dass er schon gut fände, wenn da halt, wenn die Spieler in der deutschen Nationalmannschaft nicht ganz so dunkel wären, so rein hautfarbenmäßig.
Ja, der hat irgendwas gesagt von wegen, es gäbe so viele Deutsche, warum nicht Deutschere, also nicht mehr Deutsche da in der deutschen Mannschaft spielen.
Genau, die sehen ja nicht aus wie Deutsche. Also das hat er jetzt nicht explizit so gesagt, glaube ich, aber es war schon ganz klar, dass er genau das eigentlich sagen wollte. Sich gegenüber dem dunkelhäutigen Interviewer, das er allerdings nicht ganz so getraut hat. Ja, und es gab ja vor der EM, Anfang Juni, eine Umfrage vom WDR, die auch große Wellen geschlagen hat, die in eine ähnliche Richtung ging. Da kam heraus, dass ungefähr ein Fünftel, rund 20% der Befragten der Aussage zugestimmt haben, dass in der deutschen Nationalmannschaft weniger Spieler mit Migrationshintergrund auflaufen sollten, beziehungsweise halt ja mehr Weiße sozusagen, mehr Bio-Deutsche, sagen wir mal, auflaufen sollten.
Weißt du, wie die Frage gestellt wurde? Denn je nachdem, wie man die Frage stellt, kann man da ja auch so ein bisschen was suggestiv in eine bestimmte Richtung deuten. Ich meine, ja, da ist, es gibt Rassismus im Fußball, das ist ein offenes Geheimnis. Das gibt es auch nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit dieser EM.
Die Fragestellung ist, ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen. So, da gab es eine Zustimmung von 21%. Dann gab es allerdings, muss man ja auch noch erwähnen, die Aussage, ich finde es gut, dass in der deutschen Mannschaft mittlerweile viele Fußballer spielen, die einen Migrationshintergrund haben. Und da gab es immerhin eine Zustimmungsrate von 66%. Also klar, ne, 20%, das ist ja ungefähr wahrscheinlich so rein zufällig das Wählerpotenzial, das Maximale der AfD. Das ist halt so dieser rassistische Grundstamm in der deutschen Gesellschaft, glaube ich. Ja. Eine dritte Aussage gab es noch. Ich finde es schade, dass der derzeitige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft türkische Wurzeln hat. Da gab es eine Zustimmung von 17%. Aber ja, ist schon krass, ne? Vor allem Ilkay Gündoğan ist halt, der ist in Gelsenkirchen geboren worden. Der ist halt jetzt auch nicht irgendwie eingebürgert oder so, was ja in der Vergangenheit auch vorkam. Dem einen oder anderen Hörer, der sehr, sehr alt ist, wird der Name Paulo Rink noch bekannt vorkommen. Das war so ziemlich einer der ersten, ja, sagen wir mal, nicht bio-deutschen Spieler in der Nationalmannschaft, der allerdings ein eingebürgerter Brasilianer war. Ja, aber das ist halt ein Kritikpunkt, der eigentlich seit Gerald Asamoah als erster, nicht ganz erster, da gab es in der Vergangenheit mit Jimmy Hartwig zum Beispiel auch andere, aber als erster schwarzafrikanischstämmiger Spieler in der Nationalmannschaft spielte. Seitdem ist das ja immer so ein Thema gewesen. Zuerst aus Richtung der damaligen NPD. Wirklich eine sehr extreme Meinung, dass es ganz offen kritisiert wurde, dass da eben Spieler wie Asamoah oder Ovomoyela in der Nationalmannschaft spielten. Aber mittlerweile ist es schon fast salonfähig geworden, habe ich das Gefühl, das zu kritisieren. Was halt mit dem Rechtsruck, der vielleicht auch mit der AfD zu tun hat, dann einhergegangen ist.
Ja, das ist ja wirklich kein neues Thema und es ist halt immer noch viel und es gibt aber auch einige, die sagen, gerade das Sommermärchen von 2006 und dass man halt jetzt immer, gerade in diesen Phasen, wenn Deutschland dann halt spielt, dann diesen Patriotismus durchleben darf, dass das halt das auch pusht, dass es dadurch zunimmt.
Das ist halt schwierig, weil ja, es gibt so diese Meinung, dass insbesondere durch 2006 ein gewisser Umbruch in der deutschen Gesellschaft stattgefunden hat. Dadurch, dass man eigentlich erst seit der WM 2006, beziehungsweise seit die Euphorie während der WM ist losgegangen ist, das war ja nicht von Anfang an so, das ist ja insbesondere damals im Spiel gegen Polen aufgetreten, wo ganz spät das 1-0 gefallen ist, da wurde ja so eine richtige Euphorie entfacht. Da ging das Sommermärchen ja los. Also ich glaube, das ist so ein Moment, wo auch die wenigsten vergessen werden, was sie da, also die es verfolgt haben, was sie da gemacht haben oder wie sie das verfolgt haben. Das ist so ein bisschen wie 9-11, nur positiver.
Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe.
Ich saß vor meinem an dem Tag neu gekauften Röhrenfernseher. Ja, 2006 habe ich einen Röhrenfernseher gekauft, das war sehr schlau. Und habe sehr geschrien. Insbesondere, weil ich von Oliver Neuville, der das Tor gemacht hat, ein sehr großer Fan war. Und dann hat mich mein späterer Mitbewohner angerufen und hat mir ins Ohr geschrien. Und ja, da war ich glücklich. Ja, aber dadurch kam es ja, dass dann so das Präsentieren der deutschen Nationalflagge wieder, ja, erlaubt wurde, kann man nicht sagen, aber wirklich Mode wurde. Es war so die Zeit, dass man die Flagge aus dem Fenster gehangen hat und die Zeit der Autofahnen und so. Das ging da ja alles los, diese Allgegenwärtigkeit der Nationalfarben, die man hier halt so nicht kannte.
Ja.
Und es gibt halt Meinungen, dass das tatsächlich dass das vielleicht auch den Rechtsruck in der Gesellschaft so ein bisschen begünstigt hat. Und ich kann nicht leugnen, dass ich das auch ähnlich sehe.
Ja, ich finde das halt schade, ne? Weil ich finde eigentlich so dieses Jahr, das klingt jetzt auch absolut falsch, aber diese Vaterlandsliebe, dass man die halt nicht ausleben darf, finde ich halt traurig. Aber dass das immer gleich dahin weitergeben muss, dass man dann halt mit rechtem Gedankengut wieder aufkommt. Warum? Können wir nicht einfach stolz auf unser Land sein und trotzdem die anderen Nationen respektieren, Menschen mit anderem Aussehen und vielleicht anderer Geburt?
Also grundsätzlich die Aussage, stolz auf ein Land zu sein, finde ich persönlich nicht nachvollziehbar.
Nee, das ist, Es ist ja im Grunde, also gerade wenn wir jetzt Fußball gucken oder sowas, dann ist das ja im Grunde so ein Favoritenteam haben. Ich bin für, er ist der FC Köln oder so, ne?
Ja, oh Gott. Ja.
Nein, bin ich nicht. Ich gucke ja keinen Fußball, mir ist das ja egal. Aber das wäre halt irgendwas, was jetzt hier lokal wäre, was meint das? Sind die wieder in der ersten Liga? Ich weiß es gar nicht.
Die sind gerade jämmerlich abgestiegen.
Ja, weil die kratzen, die sind ja immer entweder ganz unten an der Tabelle von der ersten Liga oder halt zweite Liga halt wieder.
Ja.
Ich habe keinen blassen Schimmer, wo sie gerade jetzt stehen, weil ich das halt wirklich gar nicht verfolge, aber ich könnte halt sagen, ja, ich bin für den ersten FC Köln und das ist mein Herzstück, keine Ahnung, rot-weiß und ja.
Das ist auf den Fußball bezogen ist das was anderes. Ich würde auch sagen, dass ich, weil ich die deutsche Nationalmannschaft unterstütze, quasi, dass ich im fußballerischen Sinne dann schon irgendwo patriotisch bin.
Ja.
Weil für mich ist das, also gut, 1996, als Deutschland Europameister wurde, war ich noch ein bisschen edgy, da war ich immer für den Gegner. Aber danach war ich eigentlich immer für die deutsche Nationalmannschaft, weil es für mich dann ja normal war, für Deutschland zu sein. Obwohl ich außerhalb des Fußballs halt überhaupt kein Patriot bin und sowas wie Vaterlandsliebe, also kann ich nicht behaupten, dass ich sowas habe und stolz darauf, Deutscher zu sein, bin ich erst recht nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen froh, hier zu leben, ne? Aber ansonsten.
Ja, definitiv. Also ich meine, es ist an sich ja ein zivilisiertes Land mit einigen Vorzügen, die andere nicht haben. Aber ich habe mich auch gefragt, so ja, keine Ahnung, die Amis sind ja so stolz auf ihr Land, weil Freiheit und Möglichkeit und bla, ja, viel Augenwischerei, aber es ist ja immer noch der American Dream. Ja. Wo ich mir dann frage, worauf sind wir Deutschen eigentlich stolz, wenn wir sagen, ich bin stolz auf mein Land? Dass wir das Fahrrad entwickelt haben, so wie wir es heute kennen, wohl eher kaum. Auf die Autoindustrie kann ich persönlich jetzt nicht so stolz sein. Ich wüsste es nicht.
Stolz würde ich da halt nicht sehen. Also warum soll ich für die Leistung des Landes, in dem ich zufällig geboren bin und mich aufgewachsen bin, warum soll ich stolz sein, wenn ich da keinen Anteil an diesen Leistungen habe? Ich wäre stolz auf die deutsche IT, weil ich da theoretisch einen Anteil dran habe. Nur gibt es da jetzt nicht so den Grund, großartig stolz drauf zu sein. Nee, aber
ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da so große Vorreiter sind.
Nö, deswegen. Wenn du jetzt random Typen, der mit schwarz-rot-goldener Ganzkörperbekleidung, ja, oder so, mit schwarz-rot-goldenem Schlapphut draußen rumläuft, wenn du ihn ausnahmsweise auch ins Gesicht filmen darfst. Wenn du den fragst, dann wird er sagen, ja, wir sind das Land der Dichter und Denker. Und du wirst dann aber schon die Dummheit und die Rechtschreibfehler allein in seinem gesprochenen Wort wirst du die schon spüren.
Ja, und dann fragst du, was ist dein Lieblingsgedicht, ne?
Ja, genau. Ja, also das ist doch alles nur Quatsch. Das ist halt das Ding. Du sagtest, das ist ja nicht so verkehrt, auch irgendwie stolz oder froh oder wie auch immer, positiv seinem Land gegenüber eingestellt zu sein. Aber das scheint halt hier nicht zu klappen, dass das ohne Herabwürdigung von anderen und ohne so einen krassen Chauvinismus stattfindet.
Ja, für mich vollkommen unnachvollziehbar.
Ja, absolut. Also es ist aber, glaube ich, bei den Leuten, die hier so drauf sind, ist das so. Da kann es keinen Patriotismus geben, ohne dass das gleich mit Chauvinismus oder Nationalismus verbunden ist.
Ich meine, gut, jetzt bin ich eine Frau mit offensichtlich Migrationshintergrund und
ja.
Für mich ist das wahrscheinlich schwierig nachzuvollziehen, dass man sagt, ja, Deutschland den Deutschen oder so. Das ist ein Zitat, ich möchte das nicht selber anwenden. Schwierig nachzuvollziehen für mich.
Für mich ist es auch schwierig nachzuvollziehen. Das ist eine Meinung, mit der ich durchaus aufgewachsen bin, weil ich aus dem ländlichen Mecklenburg komme und da ist es halt so Standard. Ne? Insofern, ja, ich kenne das halt. Nachvollziehen kann ich es trotzdem nicht. Und ich glaube, so diesen gesunden Patriotismus, wobei ich mich frage, ob das wirklich Not tut, ob man sowas wirklich braucht. Aber den kann es irgendwie in Deutschland nicht geben. Und deswegen ist das halt auch irgendwie ausgeartet, finde ich, mit diesem eigentlich positiven Patriotismus, der damals durch die WM entstanden ist, der halt, ja, der nicht zu einem leichten und offenen Umgang jetzt mit der nationalen Identität geführt hat, sondern dann doch wieder zu Deutschland den Deutschen. Wenn wir auf den Migrationshintergrund der Spieler noch zurückkommen, da wird halt gesagt, in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu wenig Deutsche. Ist halt eine Meinung, die solche Leute dann gerne vertreten.
Ja.
Was halt rein objektiv kompletter Quatsch ist, weil das ist halt nun mal in den Regularien der FIFA, da wirst du da keine Möglichkeit finden, irgendwie für eine Nationalmannschaft zu spielen, wenn du kein Angehöriger des Landes bist. Klar, du kannst eingebürgert sein beispielsweise. Aber man kann eigentlich zu 100% davon ausgehen, dass in der deutschen Nationalmannschaft nur Deutsche spielen. Und
ja, aber die sehen das ja auch anders. Ne? Also
ja,
die sind ja Deutsche, halt Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, die wirklich, keine Ahnung, arischen Ursprungs sind, obwohl das auch wiederum
ist. Ach, das kann man nicht mal auf den Migrationshintergrund nur beziehen. Denn ich glaube, das sind Leute, die haben jetzt gegen Solo ein Lukas Podolski oder ein Miroslav Klose haben die gar nicht mal so viel gehabt. Und zum Beispiel Spieler, die einen polnischen Hintergrund haben, die gab es auch weit früher schon.
Mhm. Aber es geht halt auch um dieses kaukasische Klischee-Aussehen.
Ja, genau, das ist halt das Ding. Ne? Das ist halt einfach Rassismus. Das geht primär um das Aussehen, um die Frage, ob die Nationalmannschaft weiß genug ist. Nicht mal, ob das Deutsche sind oder dass wirklich der Stammbaum bis, keine Ahnung, 3 Generationen rückwirkend rein rassig deutsch sein muss. Da werden dann russischstämmige Spieler, polnischstämmige Spieler, die werden akzeptiert. Aber wenn dann jemand mal einen etwas dunkleren Teint hat, dann ist das plötzlich ein Problem. Selbst wenn er in Deutschland aufgewachsen ist.
Die sind ja auch nicht jüdisch. Na, das kommt ja auch noch dazu. Also, die sind ja dann nicht jüdisch. Die sind ja dann wahrscheinlich erzkatholisch oder so.
Gut, jüdische Spieler in der Nationalmannschaft gibt es meines Erachtens nicht, aber es ist ja ein ganz großer Skandal, dass mit Antonio Rüdiger ein schwarzer Moslem in der Nationalmannschaft spielt, der sich sogar erdreistet, hin und wieder mal ein Gebet zu sprechen. Und das geht natürlich gar nicht aus der Sicht.
Ich kann ja nur. Aber das Ding ist ja auch, wie gesagt, es soll ja die deutsche Nationalmannschaft sein. Und wenn man halt guckt, was ist in der deutschen Gesellschaft, wir sind halt Multikulti heutzutage. Deswegen ist es auch gut, dass die Mannschaft Multikulti ist. Auch wenn diese, ich weiß nicht, wie ich sie bezeichnen soll, aber auf alle Fälle auch, wenn die denken, ja, es müssen alle blond, blauäugig und weiß sein.
Ja, aber diese Leute lehnen halt auch diese Diversität in der deutschen Gesellschaft ab.
Ja.
Aber ja, es ist halt schon erschreckend, wenn das dann wirklich 20% oder 21% sind, die so einer Aussage zustimmen, weil das eben genau diese Implikationen hat, dass sie auch die Diversität in der Gesellschaft komplett ablehnen, wenn man es konsequent weiterdenkt. Weil, wie du sagst, ne, die Nationalmannschaft repräsentiert irgendwo auch die Gesellschaft. Und dann ist es völlig normal, dass da eben Spieler mit allem möglichen Hintergrund spielen.
Du hast ja auch die Doku gesehen.
Ja, es ist schon ein bisschen her. Ich kann mich nicht an Details erinnern, aber ja, habe ich.
Okay, also du hast ja auch die Doku gesehen und da gibt es auch eine Fußballerin, die, ich überlege gerade, die ist nicht rein Deutsche. Hm. War sie türkisch? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf alle Fälle halt Frau und nicht rein deutsch und die hat halt dann auch einen Club gegründet für Mädchen, aller möglichen, so Multikulti, aber Mädchen halt, damit die auch mal in den Fußball reinkommen, weil das für sie so eine wahnsinnig positive Erfahrung war, das machen zu können, was sie halt wirklich tatsächlich gewollt hat. Mhm. Und die waren mal, also sie mit 3 von ihren Mädels aus ihrem Club waren in England zu einem Spiel, ich glaube Damenfußball, und da wurde irgendwann eine eingewechselt, die aussah wie eine von den Mädels, die dabei war. Und die hat dann geheult, weil die sich da richtig repräsentiert gefühlt hat und sagte so, oh mein Gott, guck mal, die sieht aus wie ich und die macht jetzt auch noch ein Tor und die war total hin und weg. Ich habe schon fast geheult dabei bei der Stelle, wo die dann auch so meinte, so ja, es ist halt super wichtig, dass man halt auch repräsentiert wird. Ich meine, guck mal, wie viele haben wir halt hier in Deutschland, die halt nicht blond, blauäugig und männlich sind, die vielleicht auch gerne irgendwie sich mit Spielern identifizieren können wollen würden.
Ja, na klar, ne? Das, also gut, wenn das Geschlecht noch dazu kommt, ist es nochmal ein bisschen extremer, aber das hast du ja auch bei so kleinen Jungs, ne? Und Fußballer sind halt Vorbilder schon immer gewesen. Und natürlich ist ein kleiner schwarzer Junge, der wird sich jetzt nicht mit jemandem zwangsweise identifizieren können, der halt aussieht wie, keine Ahnung, Jürgen Klinsmann, fällt mir jetzt als blonder, blauäugiger Klischeetyp ein. Für die jüngeren, Jürgen Klinsmann war mal vor langer, langer Zeit, als ich noch jung war, ein Spieler für Deutschland.
Wer 2006 mitbekommen hat, der kann wenigstens ihn als Trainer gekannt haben.
Ach ja, stimmt. Ja, ja, insofern klar. Ne? Und Fußball allgemein hat ja auch eine integrative Wirkung. So das ganze Vereinsleben, ne, was in der Jugend oder in der Kindheit dann die Kinder aus unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedlicher Abstimmung so zusammenbringt, das ist ja wirklich eine Aufgabe, die der Fußball erfüllt. Und dann, wenn die Leute 20 Jahre älter sind oder 10 Jahre älter sind und gut sind, für die Nationalmannschaft spielen können, da kommt dann der Ronny aus Dresden und sagt, ja, nö, ihr seid nicht deutsch und deswegen verpisst euch. Also was ist das denn?
Ja, mal abgesehen davon auch, dass wir dann halt auch mega Talent verschenken.
Ja, ja. Das kommt noch dazu. Ne? Die deutsche Nationalmannschaft war Mitte der 2000er am Abgrund. Und das hat sich halt durchaus auch nicht zufällig geändert, nachdem sie sich ein bisschen geöffnet hat für Spieler mit Migrationshintergrund. Mhm. Das Tor gegen Polen haben wir angesprochen. Da hat David Odonka auf Oliver Neuville die Vorlage gegeben. Es sind keine rein rassigen Deutschen. Und Miroslav Klose, der da, und Podolski, die da quasi so langsam zu Stars wurden, halt auch nicht.
Schwierig.
Was ich daran aber witzig finde, ist, dass sich so die rechten und konservativen Kreise natürlich an und für sich sehr gefreut haben, dass spätestens durch die WM 2006 erstmal dieser Umgang mit einem gewissen Patriotismus salonfähig wurde. Weil natürlich finden die das geil, ne? Deutschland abfeiern, yay. Wir sind die Besten und so. Und ich finde es witzig und auch sehr schön irgendwie, dass genau diese Leute jetzt ein massives Problem damit haben, zur deutschen Nationalmannschaft zu halten. Aufgrund dieser Diversität, die dort verkörpert wird. So, die können natürlich ihr heiliges Vaterland weiterhin abfeiern, aber da sind halt leider schwarze Spieler und die tragen manchmal sogar pinke Trikots und das macht diese Leute fertig und das finde ich gut.
Ja, ich kenne da halt nur dieses Meme, wo eine Comicfigur am Boden liegt und weint und nicht weiß, was sie tun soll, weil ein Türke unser Mannschaftskapitän ist und der auch noch das Tor geschossen hat und er jetzt nicht weiß, ob er jubeln darf oder nicht.
Ja, ja, so was Ähnliches hatte ich auch schon gesehen, ne, wo einfach dieses Dilemma mal versinnbildlicht wurde oder gezeigt wurde, von wegen, ja, wir sind gute Nazis, wir müssen eigentlich für Deutschland sein, aber die ganzen Woken, die feiern die deutsche Nationalmannschaft jetzt auch ab, weil die divers ist und pinke Trikots trägt. Also bin ich jetzt für oder gegen Deutschland und dann explodiert irgendwann ihr Kopf und das finde ich ist gut und sollte schnellstmöglich passieren bei 21% der Gesellschaft.
Ja, ja, die pinken Trikots, die sich dann doch zum Kassenschlager gemausert haben. Aber ich glaube, die meisten Trikots sind tatsächlich, also die von Menschen auf der Fanmeile und Co. getragen werden, sind immer noch die von Check24.
Ja, das ist auch die größte, also ein sehr gelungener Werbekuh, muss man sagen.
Ja, klär mich auf, ist da wirklich quasi ein Preisgeld drauf, wenn du in diesem Trikot ergriffen wirst?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Dinger kostenlos verteilt wurden, dass man dabei seine Daten für verkauft quasi. Mm. Aber dass natürlich jeder irgendwie da die Möglichkeit sieht, ein Trikot, was irgendwie grob aussieht wie das Trikot der Nationalmannschaft, weil es halt weiß ist, gratis zu kriegen.
Ich weiß nicht. Also bevor ich bei mir fett Check24 auf der Brust stehen habe, würde ich, glaube ich, eher in einen Euro-Laden gehen und mir da ein Trikot kaufen.
Ja gut, das ist dann ja eine Fälschung. Gegebenenfalls.
Ja, nee, das sieht ja vielleicht auch nicht ganz original aus, genauso wie das von Check24, aber es steht nicht Check24 drauf.
Ja.
Dieses Ding ist einfach schon so ein Meme geworden.
Ja, es ist halt eine krasse Marketingaktion, muss man zugestehen, auch wenn ich Check24 ganz furchtbar finde, insbesondere da ich jetzt genötigt bin, die Werbung von denen ständig zu sehen, weil die nonstop läuft bei den Übertragungen. Und
oh, ich kann die so gut ausblenden.
Ja, ich nicht. Ich muss erbrechen währenddessen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, das auszublenden.
Ja, ich bin so ein Mensch, ich habe dann irgendwelche Sachen mit 1000 Werbeeinblendungen oder immer die gleiche, weiß ich nicht. Hinterher fragst du mich, sag mal, hast du Werbung für Firma XY gesehen? Keine Ahnung, weiß nicht.
Ja, aber es brennt sich ein, wenn das bei der Übertragung eines Spiels kommt diese Werbung mindestens dreimal. Und wenn dann halt drei Spiele am Tag sind, ne, dann hast du schon mindestens 9-mal und das dann 2 Wochen lang. Irgendwann brennt es sich ein. Das ist wie, wenn du einen Monitor zu lange anlässt und das Bild dann da bleibt.
Ich würde es trotzdem nicht nutzen.
Ja, ich würde es auch nicht nutzen. Ich würde auch das Trikot nicht tragen, allein wegen dieser Werbung. Ich würde auch nicht nur für 150 Euro ein originales Trikot kaufen, ich würde nochmal 150 Euro mindestens bezahlen, um diese Werbung nie wieder sehen zu müssen. Drecksladen. Aber krasse Marketingaktion.
Mhm. Sorry.
Ja.
Du hättest auch gern so ein Trikot.
Ja, ich hätte gerne das Auswärtstrikot, weil ich ein wokes Opfer bin. Aber leider hat Adidas meine Bestellung storniert, weil sie mit der Lieferung nicht nachkommen, was sehr, sehr schade ist.
Vielleicht kommen die ja nochmal nach. Ich meine, gut, ist dann nicht mehr rechtzeitig, aber...
Ja, so als Andenken, Trikot mit Schriftzug oder mit Rückenflock von Toni Kroos, alter Rostocker, streng genommen Greifswalder, aber ja. Ja, das wäre schon was, hole ich mir vielleicht noch, mal gucken. Ja, was findet man da so für Lösungen, was diese Abneigung gegenüber der Nationalmannschaft angeht? Muss man da Lösungen finden? Nö, eigentlich nicht, ne? Eigentlich kann die Nationalmannschaft genauso weitermachen wie jetzt. Und diese rechtsdrehenden Kulturen, die haben dann im Fußball leider niemanden mehr, von dem sie repräsentiert werden, bis sich halt Sachsen abspaltet und eine eigene Nationalmannschaft aufstellt.
Ja, ich finde, man sollte die einfach ignorieren, diese ganzen, Deutschland ist nicht, die deutsche Mannschaft ist nicht deutsch und weiß genug, also sollen sie weinen, einfach nicht ins Stadion gehen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das Leute sind, die ins Stadion gehen, also bei ihren Vereinen wahrscheinlich, ne, Stadion von Dynamo Schlimm. Dresden, da wird man viele davon antreffen. Und Energie Cottbus, ne, ich möchte jetzt nicht nur auf Dresden rumhacken.
Nee, es gibt ja auch sehr viele kleine Vereine oder hier so Dorffußballgeschichten.
Ja, gut,
wo es genügend rechts gibt.
Ja. Ja, da ist vielleicht auch mein Verein nicht ganz so unbefleckt, muss man leider sagen. Da treiben sich auch einige Idioten rum.
Es gibt Menschen, die filmen die oder fotografieren die und zeigen die dann an.
Wenn man sie dabei erwischt, die sie wirklich was Verbotenes tun.
Ja. Wenn sie mal den falschen Arm heben, um sich zu kratzen und so und dann gekonntes Foto machen.
Ja. Ja, da in der Tat, da habe ich auch genau aus dem eben besagten Verein schon einige Beispiele gesehen.
Das Problem ist, dass du meistens auch das Gesicht dabei erkennen können musst.
Ja, aber diese Leute sind da häufig auch gar nicht mal so schamhaft, so schambesetzt. Die zeigen dann ihr Gesicht auch dabei, wenn sie den Arm heben.
Aber es gibt tatsächlich eine Änderung, die aber jetzt nichts mit Multikulti oder rechtem Gedankengut zu tun hat, die ich mir wünschen würde.
Okay.
Ich hätte gern den Schiri-Funk.
Den Schiri-Funk, Definitiv. Es gab mal eine Doku, eine vierteilige, über Schiedsrichter, wo man wirklich dann die Gespräche der Schiedsrichter und den Funk mitverfolgen konnte. Das war auch wahnsinnig interessant.
Ja, bekommt man auch über die Sportschau und ich meine, das ist auch in der ARD-Mediathek, mindestens auf YouTube bei der Sportschau.
Ja, das würde vielleicht einiges noch ein bisschen nachvollziehbarer machen, zumindest für den Fernsehzuschauer.
Ich finde auch gerade jetzt, wo halt so viel Technisches dazukommt und wo du dann halt auch den Funk mitbekommst, wenn halt mit den Menschen an der Kamera dann mitgefunkt wird. Finde ich ganz nice. Ist vielleicht sogar teilweise interessanter, witziger als der Kommentator.
Ja, es würde das Ganze wieder ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen menschlicher machen oder so, weil jetzt hast du halt so diese Technik. Du weißt, ja, die sprechen miteinander, aber letztlich ist die Technik ausschlaggebend. So, du siehst, wie der Schiri sich die Wiederholungen anguckt, die gezielt ausgewählt wurden, wo halt wirklich alles nachvollziehbar ist, wenn nicht sogar direkt hier Chip im Ball und so herangezogen wird, ist halt alles hochtechnologisch. Und wenn du dann wirklich so den Entscheidungsprozess durch die Gespräche, also durch den Funk nachvollziehen kannst, dann bist du auch als Fan vielleicht wieder ein bisschen näher dran und kannst halt alles ein bisschen besser nachvollziehen.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch krass, wie viel die miteinander reden. Das kriegst du ja so beim Fußballgucken gar nicht mit.
Ja. Vielleicht verliert man auch ein bisschen Respekt vor den Schiedsrichtern. Also in der Doku, da wird unter anderem Dennis Aitken verfolgt, der halt wirklich einer der respektiertesten Schiedsrichter Deutschlands ist. Bei dem ist das vielleicht nicht so, wenn man da hört, wie er so ganz casual mit seinen Assistenten redet während des Spiels und so.
Aber die wissen ja auch, dass sie keiner mitbekommt. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, mit irgendwelchen Leuten privat zocke oder wenn ich weiß, ich bin im Stream, dann habe ich vielleicht nicht gerade so ein Mundwerk wie ein Waschweib. Und rülps nicht ins Mikro und keine Ahnung, erzähl irgendwas von Stuhlgang oder so. Was man halt so normal macht.
Ja. Hey, gut, ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter sich über Funk dann über Stuhlgang unterhalten. Kann natürlich auch sein, ne? Vor allem, oh, pfeif mal ab, ich muss kacken, irgendwie so.
Wir können jetzt gerade 5 Minuten kein Tor nachvollziehen im Videobeweis. Sorry, aber die Leute fehlen.
Ja, wer weiß. Ja, wäre tatsächlich eine interessante Sache. Aber wenn es nach mir ginge, würde man den Videobeweis ja wieder abschaffen. Und das Ganze wieder ein bisschen auf den Boden bringen.
Ich finde es okay, dass es den gibt. Ich finde es eigentlich sogar sehr gut, dass es den gibt. Aber ich finde, man sollte den nicht automatisch immer zu Rate ziehen und sagen, also ja, lass mal Spiel laufen. Übrigens, vor 3 Zügen ist da einer mit der Hand dran gekommen. Das, was die jetzt machen, ist sowieso alles für den Arsch. Ich finde, das ist so ein Ding von, ja, wir sind uns nicht ganz sicher. Hier wird das gerade angefochten. Wir gucken deswegen mal.
Ja.
Und dann halt so die Replay-Möglichkeit haben. Das ist nice.
Ja, ist schwierig. Ganz konsequent weitergedacht müsste man eigentlich sagen, der Videoschiedsrichter muss sowieso maßgeblich sein. Und wenn da eben das Handspiel ist, was der Schiri übersehen hat, dann sollte der Videoschiedsrichter nicht nach 3 Minuten dann eingreifen, sondern halt direkt sagen, so zack, 3 Sekunden später, da war was, unterbrich jetzt. dann brauchst du den Schiri auf dem Feld zwar nicht mehr.
Ja, das Problem ist, dass es ja relativ schnell geht.
Ja, aber du hast ja so viele Kameraperspektiven und technische Hilfsmittel. Gut, die Spieler haben jetzt keinen Ganzkörperanzug, wo dann die Berührung sofort nachvollzogen werden kann. Aber wer weiß, eines Tages vielleicht.
Ich stelle mir das gerade so futuristisch vor, weißt du, die Spieler dann unten auf dem Feld sind noch Menschen und die dann halt dann da spielen und dann ist irgendwas passiert, keine Ahnung, irgendjemand ist versehentlich mit der Hand an den Ball gekommen und dann so, da kommt so ein Ton dann laut im Stadion und alles so auf rote Lichter geswitcht, so, da weißt du direkt so, scheiße, irgendjemand hat gerade verkackt. Und dann kommt da dieses Video-Replay ganz groß, wo man dann sieht, wo der Fehler war und alle so, oh mein Gott, hoffentlich nicht ich.
Ja. Und danach kommt das Erschießungskommando.
Oh Gott.
Wenn man rausgefunden hat, wer es war. Ja.
Das ist eine Dystopie.
In 50 Jahren ist das so.
Ja, ich hoffe, das sind dann nur Roboter, weil dann, ja, ist doof für die Roboter, aber ja.
Ja, ich weiß nicht, ich bin da mittlerweile fast ein bisschen Fußballromantiker geworden, obwohl ich es ursprünglich gut geheißen habe mit den technischen Hilfsmitteln, aber ich freue mich demzufolge auf die kommende Drittligasaison, die ich mit meinem Verein verbringen darf. Denn meines Erachtens gibt es da noch keinen Videoschiedsrichter. Es sei denn, der wurde in der Zwischenzeit eingeführt. Aber ich glaube nicht. Das ist noch ehrlicher Fußball. Insofern freue ich mich über den Abstieg. Ja, man muss sich manche Dinge auch schön reden können.
Zum Glück habe ich das nicht nötig. Nicht in dem Bereich.
Nee. Sei froh, dass du nicht frühzeitig infiziert wurdest mit sowas. Obwohl dein Verein der letzte Scheißverein ist.
Naja, ich meine, Köln wäre da nicht so schlimm. Ich meine,
ja gut, Köln wäre sogar noch schlimmer als Hansa. Also da solltest du extra froh sein.
Warum?
Köln.
Ja, was?
Ich möchte jetzt nicht meine Klischees über den ersten FC Köln loswerden. Doch, mit dir nicht schon.
Das ist der originale Geisburg.
Ah ja, Tierquälerei habe ich gar nicht bedacht. Aber stimmt. Ja, ist ja auch so ein Ding.
Ich glaube, der lag sogar mal tot am Spielfeldrand.
Tot?
Echt? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Bin mir da auch nicht so sicher.
Also irgendjemand hat mir erzählt, dass der Geißbock irgendwann bei irgendeinem Spiel halt gestorben sei, weil er halt schon so alt war. Der musste ja schon mehrfach ersetzt werden wegen Alter. Und dass er halt am Spielfeldrand lag und war halt schon, ne, hat schon das Zeitliche gesegnet.
Okay, das weiß ich nicht.
Ob das stimmt, weiß ich auch nicht, weil wie gesagt, das hat mir halt nur irgendjemand erzählt. Also genauso wie die Bekannte eines Bekannten ist durch den Wald gefahren und dann ist da ein Baumstamm quer über die Straße gewesen. Und irgendjemand hat hinterher so eine Lichthupe gemacht und so. Jeder kennt irgendjemanden, dem das passiert ist. Ungefähr so die gleiche Wahrheitsmäßigkeit kann das jetzt auch bei der Erzählung sein. Auf alle Fälle so angeblich der Geistbock halt am Spielfeldrand gelegen haben und war halt nicht mehr. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt so, ja, der chillt nur so als Ausrede, der ist nicht tot, der chillt nur. Deswegen seitdem ist das bei mir so ein von den Leuten, die es wissen, so ein Running Gag geworden, wenn irgendwas ist, dass ich dann immer sage, so, ja, nee, der chillt nur. Sollte ich das also irgendwann mal verwenden, weißt du Bescheid.
Okay, ja. Ich werde aber trotzdem im Nachhinein erstmal recherchieren, ob das überhaupt stimmt, weil ich bezweifle das sehr, dass da.
Ja, ich glaube auch, die werden doch nicht einen toten Geistbock einfach am Spielfeldrand liegen lassen.
Ja, wahrscheinlich nicht, ne.
Ja, das wird ja die Menschen traumatisieren.
Ja, ach.
Die werden ihn bestimmt rechtzeitig ausgetauscht haben.
Also, dass der ausgetauscht wird regelmäßig, das weiß ich. Aber kann natürlich sein, dass der während des Spiels gestorben ist. Gerade wenn man sich den Fußball vom 1. FC Köln in der Regel anguckt, dann. Vielleicht wurde er depressiv.
Deswegen habe ich halt gesagt, so diese Ausrede, weißt du, wenn du den gerade versuchst, so irgendwie so aus dem Blickfeld zu bringen, so, nee, der chillt nur,
Naja.
Dem geht's gut, aber der chillt.
Ja, Maskottchen hat die deutsche Nationalmannschaft nicht. Die EM hat ein Maskottchen. Ach, da hat sich ein Influencer eingeschlichen.
Ich wollte gerade sagen. Selbstversuch, ne?
Ja, Selbstversuch. Das ist schon wieder so viel Selbstdarstellung, die da teilweise abgeht. Insbesondere, wenn man sich auch die Flitzer anguckt, die es auf Cristiano Ronaldo abgesehen haben. Ach, diese Menschen.
Es ist nicht nur Cristiano Ronaldo, es ist gefühlt bei jedem Spiel mindestens ein Flitzer.
Ja, aber bei Ronaldo ist es schon besonders doll, wo da in dem einen Spiel tatsächlich 5 oder 6 Leute einfach angerannt kamen während des Spiels.
Ja, die dann halt mit dem Handy auch kommen und so, ja, lass mal so ein Selfie machen.
Ja. Das ist ja noch viel schlimmer. Früher war das ja wirklich nur reine Selbstdarstellung. Da waren die Leute ja manchmal auch nackt.
Ja, ich weiß, heutzutage bekommt man nichts mehr zu sehen, ne?
Nee, ja gut, das ist vielleicht auch nicht so schlimm meistens. Aber da sind die einfach aus Jux und Dollerei nackig über den Platz gerannt. Und heute, ja, da wollen die einfach ein Selfie. Also das ist ja noch viel schlimmer.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch nackte Flitzer gibt, weil ich meine,
das ist schon ewig nicht
gesehen.
Es ist
ein bisschen auffällig, wenn du anfängst, dich zu entkleiden, weil ich meine.
Ja, gut, bei dem
würdest du da irgendwo am Rand sein und würdest dir anfangen, deine Sachen auszuziehen, sobald das mehr als irgendwie das Trikot im Jubel schwenkend ist, Ich glaube, da hat die Security dich schon am Haken.
Och, weiß ich nicht. Also gerade bei dem Wetter ist das jetzt auch nicht so unüblich. Also das ist ja auch ein Klischee, dass Männer grundsätzlich ab 25 Grad anfangen, ihr T-Shirt auszuziehen. Ist ein korrektes Klischee. Und das ist im Stadion halt auch völlig normal, dass da ein ganzer Block einfach oben ohne steht. Dann fällt das schon nicht so auf.
Ja gut, dann müsstest du immer noch so eine Stripperhose haben, die du dir mal gerade eben im Lauf so wegreißt.
Ja, das kriegt man schon hin. Ich glaube, wenn man das wirklich will, genau. Dann schafft man das schon.
Wenn man so zwei Bier-Intus hat, dann im Laufen ja, dann versucht, sowieso. Die Hose auszuziehen, dann kommst du gar nicht bis nach unten ans Feld.
Nein, man kann die im Block schon ausziehen. Also man steht ja auch manchmal, na gut, man steht jetzt nicht, das sind ja Sitzplätze, aber in einem Stehblock würde man auch dicht gedrängt stehen, da fällt das gar nicht auf, wenn man da einfach mal die Hose auszieht. Den Umstehenden fällt es vielleicht auf, aber da muss man dann hoffen, dass die nicht so sehr sich daran stören. Aber dann kommt man schon relativ unbemerkt, denke ich mal, nackig.
Ich glaube, wenn du rechtzeitig dein Umfeld fragst, ob die dich blocken können, damit du die Zeit hast, dich zu entkleiden, um gleich einen Flitzer zu machen, ich glaube, da kriegst du Hilfe.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ich glaube, die finden das witzig.
Ja, oder sie finden es alles andere als witzig und liefern dich sofort der Security aus, ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube eher, die finden das witzig und du wirst von Anfang an auf der Kamera sein und die werden dann gucken, wie weit du kommst.
Ja, kann auch sein.
Ab wann dich die erste Security auf dem Feld tackelt.
Ja gut, ich werde es so schnell nicht ausprobieren, da ich aus diversen Gründen nicht mehr ins Stadion gehe. Aufgrund gewisser Umtriebe in meinem Verein, aber naja, spreche ich mal in der Sonderfolge drüber. Da rente ich mal eine halbe Stunde durch. Ja, was die EM angeht, Samstag, also heute aus jetziger Sicht quasi.
Wenn wir nach diesem 24-Stunden-Zeitformat gehen, ja.
Ja, da geht es weiter mit Deutschland gegen Dänemark und Schweiz gegen Italien, glaube ich. Was ist so dein Tipp für die deutsche Nationalmannschaft? Glaubst du daran, dass sie Europameister werden? Was sagt deine Expertise?
Ich kann nicht tippen. Ich habe die letzten Spiele versucht, irgendwas zu tippen. Und es ist jedes Mal absolut anders gekommen. Also frag mich nicht.
Okay, das Problem.
Mir fehlt dieses Oktopus-Gen.
Ich hatte das zur WM noch, da war ich wirklich sehr, sehr gut. Da bin ich, also ich will jetzt nicht rumprallen, aber da war ich in sehr großen Tippspielen sehr, sehr, sehr weit oben. Dieses Mal klappt das überhaupt nicht. Deswegen würde ich niemals sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft Europameister wird. Denn wenn ich das sage, dann passiert es halt nicht. Also sage ich, 2-1 gegen Dänemark wird auf jeden Fall noch kommen und dann werden sie gegen Spanien rausfliegen. Und dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, hat sich die Chance auf den EM-Titel für Deutschland drastisch erhöht.
Oder du liegst jetzt auf einmal richtig.
Nein, das glaube ich nicht. Da gibt es keinerlei Anzeichen dafür im bisherigen Turnierverlauf, dass ich jemals richtig liegen könnte.
Ja, wie gesagt, ich kann nicht tippen.
Ja, das wäre es jedenfalls so zu unserer Meinung zur WM, zur EM natürlich. Und das Dilemma mit den rechtsdrehenden Kulturen und ihrem Verhältnis zur Nationalmannschaft, das wird man eh nicht aufgelöst bekommen. Das Dilemma von diesen Leuten, das sollen sie mit sich selber ausmachen. Und der DFB, der verortet sich da ja relativ deutlich. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Insofern wahrscheinlich kein Thema, um das man sich großartig kümmern muss, ehrlich gesagt. Sollen die halt machen, was sie wollen und keine Freude mehr am Fußball haben.
Ja, solange sich das soweit beschenkt, ja. Ansonsten Zivilcourage.
Ja, können wir mal separat drüber reden. Zivilcourage ist auch nicht so einfach, aber ja.
Nö, aber gesetzt im Fall, du würdest irgendwo quasi an so einem Stadion sein und da ist erst eine Gruppe von Menschen, die meinen, das besser zu wissen und die schimpfen halt auf irgendjemanden ein, wo du denkst, keine Ahnung, das ist jetzt ein 20-Jähriger mit Migrationshintergrund, der da jetzt gleich anfängt zu heulen und weint und die wollen auf ihn eintreten. Ja gut, dann fände ich es doof, wenn alle anderen nur zugucken.
Ja, klar. Oder wenn du im Block stehst im Stadion und einer irgendwelche rassistischen Äußerungen in Richtung Platz schleudert, dann sollte man auch nicht zugucken. Klar, jetzt irgendwie eine körperliche Bedrohung abzuwenden, ist natürlich noch ein bisschen extremer. Wenn da drei Leute auf einen eintreten, da weiß ich aber auch nicht, ob ich da wirklich mich dazwischen stellen müsste, weil, ja.
Alleine nicht unbedingt.
Irgendwo habe ich dann auch noch ein gewisses Selbstschutzgefühl, sag ich mal.
Mhm.
Und was so das Eingreifen bei verbalen Äußerungen angeht, naja, mein Gott, ich bin Fan von Hansa Rostock, ich bin jahrelang ins Stadion gegangen, ich habe sowas oft genug erlebt und da willst du auch nicht unbedingt eingreifen. Und unter der Gefahr, dass du der Einzige im Block bist, gegen irgendwelche besoffenen Nazis deine Stimme zu erheben, das ist auch nicht so einfach.
Nee, das wäre dumm, aber halt nur da stehen und zugucken wäre halt immer noch schlimmer, wie zum Beispiel die Polizei rufen.
Ja.
Oder irgendein Ordnungsmenschen, ja, der wahrscheinlich in der Nähe ist. Ne? Ich meine, da ist ja nie niemand.
Ja, das ist richtig. Sollte man.
Ja, statt mit dem Handy drauf zu halten, sollte man vielleicht einfach erst die Polizei rufen.
Ja.
Im Zweifel. Sofern keiner von den Umstehenden vielleicht mit auf die drei Einzelnen geht, um die davon abzuhalten. Und trotzdem sollte irgendjemand vielleicht die Polizei rufen.
Ja, wie gesagt, wir können über so Zivilcourage und das Entgegentreten gegenüber irgendwelchen Nazi-Anwandlungen oder sogar Gewalthandlungen nochmal separat sprechen. Ich glaube, das würde sich immer lohnen.
Wobei wir keine Rechtsbelehrung machen dürfen.
Nö, ich will sowieso keine Rechten belehren. Ja.
Naja.
Ja, okay.
Eigentlich ja schon.
Och, ich habe da eigentlich jegliche Hoffnung aufgegeben bei ungefähr 21% der Gesellschaft. Da sind Topfen und Malz verloren.
Ja, Perlen für die Säue.
Ja, das lohnt sich nicht. Was sich aber lohnt, ist, mit uns gegebenenfalls in Kontakt zu treten, wenn ihr keine Nazis seid und uns belehren wollt, wie viel besser eine rein rassig weiße und deutsche Nationalmannschaft doch wäre. Dann könnt ihr natürlich gerne auf den Discord kommen, um mit uns zu diskutieren oder euch auf unseren Social-Media-Profilen melden. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.
Mhm. Und ansonsten viel Spaß. Däumchen drücken für eure Favoriten. Das müssen ja nicht die Deutschen sein. Vielleicht ist ja jemand für Portugal. Schaut schön die EM, erfreut euch daran, seid lieb zu euren Mitmenschen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst wieder.
Ja, danke fürs Zuhören und bis dann.
Ciao.